Herr, ich danke dir für das Kaffeetrinken in der Küche bis 2 Uhr morgens, für den Rippenstoß im rechten Augenblick und das Lachen nach dem bekannten Stichwort, für das Kopfwaschen nach einem Alleingang und das Mitweinen nach einer Pleite. Und das Runterholen nach dem In-die-Luft-Gehen, für die Hinweise auf das Grün zwischen dem Grau, für das Hochhalten der Arme, bis die Sonne untergeht. Herr, ich danke dir für meine Freunde. So betet es Hans-Jürgen Jaworski und nimmt uns somit hinein in die Gedanken zu unserem heutigen Thema. Ich weiß nicht, ob jemand das beabsichtigt hat, dass dieses Thema ausgerechnet am Valentinstag kommt. Das ist ja so die Verklärung der romantischen Liebe. Und als Gegenpol, finde ich, nimmt sich dieser Titel Relationales Wohlbefinden sehr technisch und mathematisch aus. Ich habe da so meine Schwierigkeiten mit. Aber ich habe es mir übersetzt und habe gesagt, ich möchte heute danach fragen, wie können wir beziehungsweise leben? Beziehungsweise. Und wie können wir in unseren Beziehungen so leben, dass unser innerer Tank dabei gefüllt wird? Wie geht das? Wir merken ja, in diesen Zeiten von Kontaktbegrenzung sind wir in unseren Beziehungen ganz besonders herausgefordert. Ein bisschen ist diese Krise wie ein Brennglas auch auf unsere Beziehungen. Weil wer alleine ist, es vielleicht noch sehr viel deutlicher merkt, dass Menschen fehlen. Und wer auf engem Raum mit anderen zusammenwohnt, es noch viel deutlicher merkt, wie schwer das ist, wenn man sich nicht an manchen Stellen auch mal aus dem Weg gehen kann. An vielen Stellen werden Dinge verstärkt. Wir brauchen Menschen an ganz unterschiedlichen Stellen. In Krisen merken wir es ganz stark, wie gut und wie wichtig es ist, wenn jemand da ist, mit dem wir reden können. Aber auch in ganz alltäglichen Dingen. Wenn ich früher als Lehrerin nach den Ferien wieder in die Schule kam, war das damit verbunden, man traf alle Kollegen an einem ausgiebigen Konferenztag, erzählte sich hier und da, hörte, was hast du gemacht, wo warst du, und kam erstmal auch so in dieser Gemeinschaft wieder an, bevor man an die Arbeit ging. Als ich dann Pastorin wurde, musste ich umlernen, weil ich merkte auf einmal, wenn ich 3 Wochen alleine im Urlaub war im Sommer und bin dann alleine in meine Alleinewohnung gekommen und habe da mich wieder einsortiert und am nächsten Tag soll ich dann alleine an meinen Schreibtisch gehen. Irgendwie funktioniert das nicht gut. Und ich habe gelernt, dass es gut ist, wenn ich mir dann ganz bewusst Menschen suche am letzten Urlaubstag, wo ich sage, und da kann ich erst mal landen und merken, ich bin auch wieder mit Menschen verbunden in einer Gemeinschaft. Wir brauchen Beziehungen, wir leben in Beziehungen, wir sind so gestrickt, und ich möchte heute in dieser Predigt mit euch bei Jesus in die Lehre gehen. Wie hat er Beziehungen gelebt? Und ein Satz fällt mir dabei oft so als erstes ein, dieser Satz, den Jesus mal gesagt hat: Mich hat herzlich verlangt, mit euch das Mahl zu essen, zu feiern. Jesus, der Sehnsucht hat nach Menschen, zutiefst menschlich, der die Nähe von vertrauten Menschen braucht. Und wir wollen uns diesen Vers, diesen Text einmal anhören.
Gegen Abend legte Jesus sich mit seinen Jüngern zu Tisch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, begann er, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Dieses Mal werde ich nun so lange nicht mehr mit euch feiern, bis es im Reich Gottes seine Erfüllung gefunden hat.
Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Tisch, und ich finde die Übersetzung Willkommen daheim, die formuliert es so richtig stark. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich danach gesehnt habe. Jesus war ganz Mensch, und da am Tisch mit Freunden zu sitzen, Das war für ihn unglaublich wichtig. Naja, sie haben eher gelegen als gesessen, aber der Tisch, die gemeinsame Mahlzeit ist ja im Grunde so ein Sinnbild von Gemeinschaft, so eine Kernzelle von Beieinandersein. Die wichtigsten Gespräche in der Familie passieren oft bei Mutter am Küchentisch oder so. Also das ist etwas ganz Entscheidendes. Und Jesus hat das gebraucht. Wie oft hat er mit Menschen an einem Tisch gesessen? Ganz viele Geschichten erzählen davon, wie er auch mit Leuten, die ausgestoßen waren, sich getroffen hat, wie er mit religiösen Führern sich getroffen hat und sie haben miteinander gegessen. Das ist etwas, das steckt ganz tief im Menschen drin und dem begegnen wir schon ganz am Anfang der Bibel. Als alles anfing, heißt es im ersten Buch Mose, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann ist die Rede vom Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt. Und dann heißt es irgendwann in der Schöpfungsgeschichte, lasst uns Menschen machen. Da ist schon ein Wir. Wir glauben als Christen, dass Gott als Vater, als Sohn, als Geist in sich selbst kommuniziert, in sich selbst ein Wesen ist, was mit sich im Gespräch ist. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch gelesen hat oder den Film gesehen, Die Hütte. Das war das, was mich daran am meisten berührt hat und beeindruckt hat. Gott als in Kommunikation mit sich selbst, Liebe in Kommunikation wahrzunehmen. Und wenn es dann ein Kapitel weiter heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dann ist das zu einem Zeitpunkt, da ist der Mensch Adam noch in einer ganz vollkommenen Beziehung zu Gott. Da ist noch gar nichts gestört. Und trotzdem hat er keinen, der auf seiner Ebene ist. Es ist nicht gut, dass Adam als Mensch alleine ist. Und dass er einen Menschen an die Seite gestellt bekommt, eine Frau, das ist nicht irgendwie Notbehelf, weil die Beziehung zu Gott halt nicht so gut läuft, sondern es ist Teil der Gottes-Ebenbildlichkeit, dass ein Mensch alleine diese Gemeinschaft, die Gott in sich selbst ist, gar nicht ausdrücken und leben kann, sondern dass es dazu einen anderen braucht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dass zieht sich durch. Und insofern finde ich es einerseits beeindruckend und auf der anderen Seite auch einfach stimmig, dass Jesus, als er sich dann auf der Erde auf den Weg macht, hinein in seine Berufung, diese Berufung zu leben, dass er sich da als erstes nach Wegbegleitern umsieht.
Als Jesus am Ufer des Galiläischen Sees vorbeikam, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, die im hohen Bogen ihre Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer von Beruf. Jesus rief ihnen zu, kommt mit, ich mache eine ganz neue Art von Fischern aus euch, solche, die Menschen an Land ziehen werden. Sie packten die Netze in die Boote und folgten ihm. Ganz in der Nähe sah er die Brüder Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus. Sie saßen in ihrem Boot und flickten die Netze. Und auch sie sprach er an und lud sie ein, mit ihm zu kommen. Auf der Stelle verließen sie ihren Vater Zebedäus sowie das Fischerboot samt den Arbeitern und folgten ihm.
Das ist eine von verschiedenen Erzählungen in den Evangelien, wie Jesus seine Jünger sammelt. Es wird noch an anderen Stellen erzählt, wie er dann zum Beispiel den Levi einfach vom Zoll wegholt. Oder im Johannesevangelium wird so erzählt, wie es einer dem anderen sagt und sagt, hör mal, wir haben da einen gefunden, komm mal mit. Und Jesus sagt, kommt und guckt einfach, wie ich lebe. Jesus hat sich Wegbegleiter gesucht. Irgendwann taucht dann diese Liste der 12 auf. Aber es wird deutlich, das ist auch keine statische Einzelgröße. Wenn wir weiter im Leben von Jesus lesen, dann finden wir da schon die 12 als einen harten Kern seiner Jüngergemeinschaft. Aber da gibt es noch einen engeren Kern. Manchmal heißt es dann nur, er nahm Jakobus und Johannes und Petrus mit sich. 3, die ihm ganz besonders nahe standen. Und In manchen Situationen wollte er nur die dabei haben. Auf der anderen Seite finden wir an einer anderen Stelle weiter 72 Jünger, die er aussendet und die er beauftragt, vor ihm herzugehen. Und manchmal ist da einfach noch ein größerer Kreis, die Menge, die ihm folgte. Jesus lebte also in sehr vielen Beziehungen, die 3, die 12, die 72 und ganz viele. Und es war nötig und wichtig und richtig, dass nicht alle gleich nah dran sind. Auch wir als Menschen können nicht alle gleich nah an uns ranhaben. Und es gehört dazu, dass wir Leute auf unterschiedlichen Ebenen haben. Es kann mal sehr spannend sein, wirklich Bestandsaufnahme zu machen und zu sagen, ich mal mir das mal auf einem leeren Blatt Papier. Da stehe ich, wen habe ich denn so in meinem nahen Umfeld um mich rum? Wer sind die Menschen, die mir nah sind? Und wer ist vielleicht so der etwas weitere Kreis? Und wo gibt es in diesem Miteinander so ein Wir, das Gefühl, okay, wir gehören zusammen? Und wo gibt es vielleicht auch Konfliktpunkte oder Barrieren? Manchmal tut es gut, so eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu merken, wie ist das denn eigentlich? Habe ich richtig nahe Freunde? Oder habe ich eher so viele Kumpel, mit denen ich mal was unternehme, aber so richtig ehrlich werden kann ich da nicht? Manchmal tut so eine Bestandsaufnahme gut, um dann auch zu gucken, wo will ich denn was tun? Wo will ich Hindernisse aus dem Weg räumen? Oder wo will ich eine gute Beziehung noch besser machen, stärken, ganz bewusst? Ich glaube, es tut uns immer gut, ab und zu mal eine Bestandsaufnahme an dieser Stelle zu machen. Aber gehen wir zurück ins Leben von Jesus. Er hatte Menschen um sich herum, die ihn begleiteten, mit denen er unterwegs war, ganz bewusst. Aber dann gab es auch Situationen, die waren ganz anders. Hören wir hin.
Die Apostel kamen schließlich zu Jesus zurück und erzählten von all dem, was sie getan und gelehrt hatten. Jesus sagte zu ihnen, lasst uns einen einsamen Ort aufsuchen und ruht euch ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen. Manchmal hatten sie nicht einmal Zeit zum Essen.
Nicht immer waren viele Menschen um ihn rum für Jesus das Beste. In der Situation, die hier geschildert wird, hat das auch eine Vorgeschichte. Zum einen kommen seine Jünger gerade zurück. Die waren beauftragt, vor ihm in die Orte zu gehen und kamen jetzt mit 1000 Ideen und Erfahrungen und Gedanken im Kopf zurück und wollten erzählen. Und gleichzeitig war auch etwas sehr Belastendes passiert. Johannes der Täufer war tot. Und zudem hatten manche von ihnen vorher eine ganz enge Beziehung gehabt. Und es war ein schwerer Abschied von einem Freund. Und das war eine Situation, da war es überhaupt nicht gut, in der großen Menge unterwegs zu sein. Und da sagte Jesus wirklich dieses, lasst uns an einen einsamen Ort gehen und ruht ein wenig aus. Da war klar, wir brauchen jetzt den Rückzug, wir brauchen eine Grenze. Es darf jetzt in dieser Situation nicht einfach jeder an uns ran. Wir brauchen gerade einen Schutzraum. Das hat nicht so geklappt, wenn man weiterliest. Aber zumindest war dieses Bewusstsein da, solche Zeiten sind nötig. Grenzen setzen gehört dazu. Wir haben ein unterschiedliches Bedürfnis an Nähe und Distanz und das ist auch ganz normal. Es gibt Menschen, die fühlen sich in der großen Menge richtig wohl und andere, die sagen, ich brauche die ein, zwei, die kleinen Kontakte, die intensiven, aber so ganz viele müssen es gar nicht sein. Und manche sagen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann tanke ich richtig auf. Die haben es jetzt schwer. Und es gibt andere, die sagen, wenn ich mit vielen Menschen zusammen bin, dann ist das vielleicht schön, aber ich muss hinterher auch wieder eine Runde allein sein, um mich davon zu erholen und meinen eigenen inneren Tank wieder zu füllen. Da sind wir verschieden. Aber lasst uns dieses Bild noch einmal von dem Tank ein bisschen angucken. Wir haben dieses Bild ja in den letzten Wochen immer wieder gehabt, dass wir so einen inneren Tank haben, der einen höheren oder niedrigeren Stand hat. Und auch im Bereich der Beziehungen gibt es manches, was entweder unseren Tank weiter füllt oder was ihn leer laufen lässt. Und John Townsend, der hat in einem Buch mal verschiedene Menschentypen charakterisiert. Auf Englisch fangen die alle so toll mit C an, aber das ließ sich nicht übersetzen. Ich habe mal versucht, einige von ihnen so zuzuordnen, was sind die Menschen, die unseren inneren Tank füllen und an welchen Stellen geht eher was raus aus diesem inneren Tank. Da gibt es auf der einen Seite Wegbegleiter, so habe ich sie mal genannt. Das sind Menschen, die sind uns nah. Mit denen tut es gut, zusammen zu sein. Das können Partner sein, Familie, enge Freunde, auf jeden Fall Menschen, bei denen man sehr ehrlich werden kann. Menschen, mit denen man sehr Persönliches teilen kann. Menschen, die einem auch mal den Spiegel vorhalten dürfen, kritisieren dürfen, kritisch hingucken dürfen. Menschen, zu denen man ein tiefes Vertrauen hat. Und das sind ganz klar welche, die unseren inneren Tank füllen, wenn wir mit ihnen zusammen sind. Eine weitere Gruppe habe ich mal Förderer genannt. Das sind Leute, die haben so richtig quasi die Aufgabe, für uns da zu sein. Wenn ich also jetzt zum Beispiel sage, ich suche mir einen Supervisor oder einen Seelsorger oder einen Coach oder einen geistlichen Wegbegleiter, dann ist das klar, im Gegensatz zu den anderen Wegbegleitern ist es nicht so ein gegenseitiges Geben und Nehmen in dem Sinne, sondern die Menschen haben den Auftrag, mich zu begleiten und mir was Gutes zu tun. Und ich muss mir jetzt in der Situation keine Gedanken machen, und wie geht's dem jetzt gerade? Und das ist dafür ganz in Ordnung und richtig. Und solche Gespräche in der Seelsorge, im Coaching, in der Supervision, wie auch immer, die können uns helfen, diesen inneren Tank zu füllen, uns unser Selbst zu vergewissern und Kraft zu bekommen für unser Leben. Und dann gibt es die, ich fand es schwierig, ein Wort zu finden, ich habe sie mal Freizeitfreunde genannt. Menschen, mit denen man einfach gerne mal was unternimmt. Das muss nicht, wer weiß, wie in die Tiefe gehen. Das muss nicht ans Eingemachte gehen. Und trotzdem ist es was, was uns stärkt, was gut tut. Davon gibt es meistens mehr. Mit dem einen machen wir dies gerne, mit dem anderen was anderes gerne. Die haben so ihre bestimmten Lebensausschnitte, und davon ein Netz zu haben, das tut uns gut und das stärkt uns. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die uns Kraft kosten. Zum einen gibt es Menschen, die sind uns anvertraut. Die dürfen uns auch Kraft kosten. Das ist so. Das gehört dazu. Wenn wir für Kinder sorgen oder für unsere Schüler oder für Eltern, die wir pflegen oder was auch immer. Menschen, die uns anvertraut sind, und genauso wie wir uns welche suchen können als Förderer, wie ich sie genannt habe, die uns begleiten, ist es genauso gut, wenn es auch Menschen gibt, die wir begleiten. Und das kostet Kraft, ja, aber es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Etwas anstrengender wird es dann bei so Krafträubern, Menschen, die irgendwie anstrengend sind. Man kann es manchmal gar nicht so richtig fassen, aber wir merken, wenn wir aus so einer Begegnung rauskommen, dann seufzen wir erstmal innerlich oder äußerlich, je nachdem, und merken, das brauche ich nicht ständig. Oder vielleicht gibt es sogar welche, die sogar Gegner sind, Menschen, die uns schaden wollen. Ich möchte übrigens, damit man das nicht falsch versteht, das sind jetzt keine festen Rollenzuschreibungen, sondern das sind eher Funktionen. In einer bestimmten Momentaufnahme wirkt dieser Mensch so oder so auf mich. Das kann sich ändern. Manchmal gibt es Situationen, da werden aus Gegnern sogar Freunde oder so. Das sind keine festen Kategorien, aber es hilft uns vielleicht manchmal hinzugucken, in welchen Beziehungen bekomme ich Kraft und wo lasse ich Kraft. Und manches werden wir nicht ändern können. Da, wo wir Kraft lassen, werden wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht lernen können, unsere Grenzen besser zu stecken und besser zu wahren. Aber es wird immer Situationen geben, die uns auch beziehungsmäßig Kraft kosten. Wichtiger ist es dann eigentlich hinzugucken, da können wir an mehr Stellschrauben drehen, wie können wir die guten und kraftvollen Beziehungen stärken? Wo können wir uns vielleicht bewusst jemanden suchen, der uns als Seelsorger oder Mentor begleitet? Oder wie können wir was dafür tun, dass wir aus diesen guten Beziehungen noch mehr Kraft schöpfen? Und drei Elemente von starken Beziehungen, die ziehen sich eigentlich immer wieder durch. Das eine ist Zeit. Zeit miteinander haben. Ohne Zeit, die man miteinander verbringt, können Beziehungen nicht wachsen. Wenn wir an Jesus denken, war das damals insofern schon mal ganz praktisch. Die waren immer zu Fuß unterwegs von Ort zu Ort. Die lebten nicht mit einem Terminkalender, der sie gleich schon wieder zum nächsten Termin katapultiert hat, sondern sie mussten von A nach B gehen und hatten da einfach Zeit, unterwegs miteinander zu reden. Sie haben ihr Leben geteilt und dadurch war Zeit einfach in einem höheren Maße vorhanden. Heute müssen wir das oft genau planen und überlegen, wann sehe ich den oder die denn mal wieder? Wann können wir miteinander reden? Und jeder, der in einer Partnerschaft lebt, wird merken, es geht vielleicht mal eine Zeit lang gut, wenn man nur immer zwischendurch sagt, wer bringt heute die Kinder wohin und was müssen wir noch einkaufen und solche Dinge. Aber wenn nicht irgendwann mal wieder echte Zeiten da sind, wo wirklich Freiraum ist, einander zu begegnen, dann bleibt irgendwann etwas auf der Strecke. Starke Beziehungen leben auch davon, dass wir unsere Verletzlichkeit miteinander teilen. Dass wir uns nicht nur zeigen, wie toll wir sind, sondern dass wir uns auch unsere schwachen Momente zugestehen und ehrlich werden. Und sie leben davon, dass wir an manchen Stellen auch Grenzen ziehen und sagen, das geht nicht. Wir werden nie ganz in einer Beziehung unser eigenes aufgeben. Immer wird immer eine Verschiedenheit bleiben und es werden Grenzen nötig sein. Bei Jesus haben wir zwei von den Dingen jetzt eigentlich schon so im Kopf gehabt. Die Zeit, die sie miteinander verbringen, die Grenzen, die Jesus auch manchmal gesetzt hat und gesagt hat, hier nicht, hier müssen wir mal allein sein. Oder auch so krasse Sätze, wie er mal zu Petrus sagt, geh weg von mir, Satan. Muss man lange drüber nachdenken, was er da mit meint. Aber es war eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gab auch immer mal wieder klare Worte. Und was die Verletzlichkeit angeht, hat Jesus auch die immer mal wieder gezeigt. Ich denke an die Geschichte, wo sein Freund Lazarus gestorben ist und wo er zu Maria und Martha, den Schwestern von Lazarus, gegangen ist und es so beschrieben wird, wie er weint, wie er zornig wird, wie er tatsächlich richtig betroffen ist. Und er tut nicht so, als würde er über den Dingen schweben und als wäre sowieso alles kein Problem und wir wecken den mal eben wieder auf, sondern das hat ihn angefasst. Und das durften seine Freunde merken, dass ihn das angefasst hat. Und die stärkste Stelle, wo er seine Verletzlichkeit zeigt, ist sicher in Gethsemane.
Sie kamen zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Jesus sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, während ich bete. Er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da befiel ihn eine unbeschreibliche Angst. Er gestand ihnen, ich fühle mich so elend, dass ich am liebsten gleich sterben möchte. Wartet hier und bleibt mit mir wach.
Ich möchte am liebsten gleich sterben. Da ist Jesus ganz innerlich am Ende. Er ist voller Angst. Und es ist auch nicht von ungefähr, dass er an dieser Stelle nicht mehr alle 12 bei sich haben will, sondern dass er da nur noch die 3 dabei hat. Es gibt Situationen, wo man merkt, da kann ich nicht mehr jeden um mich herum gebrauchen. Aber ich brauche Menschen, die auch in dieser Tiefe, in dieser Herausforderung nah an meiner Seite sind und bei denen ich ganz ehrlich sein kann. Nicht immer war Gemeinschaft im Jüngerkreis nur stärkend und schön. Es gab auch den ein oder anderen Disput, wer denn nun der Größte wäre oder sonst irgendwas. Und da war immer wieder auch die Frage nach der Klärung von Beziehungen. Hören wir auch hier einmal hin.
Petrus war immer noch mit der Frage beschäftigt, wie das nun ist, wenn man immer wieder von jemandem verletzt wird. Herr, wie viele Male muss ich denn einem Bruder vergeben, der mich ständig verletzt? Etwa 7-mal? Jesus erwiderte ihm, 7-mal? Denke eher an 77-mal.
Verletzt werden von Menschen, das gehört auch dazu. Das geschieht und wir werden das in manchen unserer Beziehungen merken, dass manchmal etwas nicht mehr in Ordnung ist. Dass wir entweder uns missverstanden gefühlt haben oder dass wirklich harte Worte gefallen sind. Und dann ist es, glaube ich, sehr menschlich, wenn Petrus hier fragt, wie oft muss ich denn vergeben? Einmal okay. Auch noch ein zweites Mal. Aber beim dritten Mal, da wird es ja schon schwierig. Und vor allen Dingen, wenn es immer um dieselbe Sache geht, wie oft ist es denn nötig? 7-mal vielleicht? Und Jesus sagt, hier in der Übersetzung heißt es, denk eher an 77-mal oder im Original heißt es sogar 7-mal, 70-mal. Noch, es geht also im Grunde letzten Endes um eine Anzahl, wo man gar nicht mehr mitzählen mag und wo man eigentlich sagen muss, eigentlich immer. Jemandem zu vergeben, sich auf diesen Weg zu machen, eine Beziehung zu bereinigen, das kann manchmal eine echte Herausforderung sein. Und es gibt ja beides. Es gibt die Situation, wo ich selber merke, oh, da habe ich jemand anderen verletzt. Und es ist jetzt dran, um Vergebung zu bitten und von meiner Seite aus einen Schritt auf den anderen zuzumachen. Und dann gibt es Beziehungen, wo ich merke, da bin ich verletzt. Und es ist oft nicht leicht, da das Gespräch zu suchen. Und vielleicht gibt es dann sogar auch Situationen, wo wir merken, das Gespräch führt uns nur noch weiter in eine Verstrickung hinein und einen Weg der Vergebung können wir nur ganz alleine gehen und uns von dem lösen, was da los war. Aber in all dieser Last stecken zu bleiben, das ist nicht gut. Als ich vor Jahren zum ersten Mal zum Thema Vergebung ein Referat bei einem Frauenfrühstück gehalten habe, da packte ich morgens meinen Rucksack. Und mit diesem Rucksack ging ich wirklich Tag für Tag immer zur Gemeinde und hin und zurück und trug einiges auf dem Rücken. Und an dem Morgen packte ich meine Tasche und wollte irgendwas in eine Seitentasche stecken. Und irgendwas war da drin und hat gestört. Dann habe ich geguckt, was ist denn da? Und dann holte ich einen ordentlichen Stein daraus, den ich offensichtlich mal irgendwann gebraucht hatte für irgendeine Aktion und ihn in dem Rucksack vergessen habe. Und ich merkte, ich habe diesen Stein Wochen, vielleicht Monate lang, Tag für Tag mit mir rumgetragen. Das wäre nicht nötig gewesen. Und ich habe gedacht, wenn es ein Bild für Vergebung gibt, dann eigentlich das. Wie oft tragen wir in unseren Beziehungen so Steine mit uns rum, die uns im Laufe der Zeit das Leben immer schwerer und den Buckel immer krummer machen. Und diese Steine loszuwerden bei Jesus, das kann ein unglaublich wichtiger Schritt sein. In einer Beziehung Vergebung auszusprechen, um Vergebung zu bitten und im Idealfall, wenn beide das wollen, tatsächlich zu einer echten Versöhnung zu kommen und vielleicht sogar zu einer Beziehung, die dadurch gestärkt ist. Einmal möchte ich noch zurück zu Jesus und zurück zu dem Kapitel, mit dem wir angefangen haben, in Lukas 22, wo er diese Sätze sagt, mich hat herzlich verlangt, mit euch das Passamahl zu feiern. Ein paar Sätze weiter heißt es dann so.
Ich werde nicht vergessen, dass ihr auch in schwierigen Zeiten bei mir wart. Darum sollt ihr wissen, was ich für euch in der Autorität meines Vaters verfügt habe. Ihr werdet in meinem Reich an meinem Tisch sitzen, mit mir essen und trinken und auf Thronen sitzen, um die 12 Stämme Israels zu richten.
Das finde ich faszinierend, dass an einer Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern am Tisch sitzt und so Gemeinschaft feiert, dass er diese Gemeinschaft weiterdenkt und weiterzieht, bis in das Reich Gottes hinein. Gemeinschaft mit Menschen endet nicht mit dem Tod, sondern sie geht weiter bis in Gottes Welt hinein. Ich habe mich herzlich gesehnt, mit euch zusammen zu sein. Das sagt Jesus auch zu uns. Er wünscht sich Gemeinschaft mit uns und es ist gut, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Letzte Woche ging es ja um diese spirituelle Komponente, nach ihm uns ausstrecken. Aber es wird nie vollständig und ganz sein, unser Leben, wenn wir uns nicht auch nach rechts und links ausstrecken, nach den Menschen, mit denen wir zusammenleben, die ein echter Schatz sind für uns. Und Jesus möchte uns helfen, diesen Schatz zu heben und zu pflegen und zu genießen, damit wir auch in unseren Beziehungen etwas erleben können von dem Reichtum, von der Fülle, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Amen.